Willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast und willkommen zu Teil 2 unserer Podcast-Collab mit The Retail Reality Show. In Partnerschaft mit Liga Nova haben wir vor 2 Wochen zum ersten Mal live vor Publikum aufgezeichnet. Einer unserer Gäste, Philipp Klaas, Chief Digital und Marketing Officer des D2C-Sportlabels Tiveo. Kennen Sie noch nicht? Nun so viel vorab, it's all about the scrunch. Was genau sich dahinter verbirgt, verrät Philipp Klaas, meinem Co-Host Nino Bergfeld von der Retail Reality Show und mir, jetzt hier im TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler.
Genau, ich sag, machen wir unseren Timer wieder an, dass wir auch hier nicht drüber laufen über die 20 Minuten. Gib mal Gas, oder? Der letzte Slot, Judith.
Ja, es geht jetzt sportlich weiter mit Philipp Klaas, Chief Marketing und Chief Digital Officer von Tiveo. Wer sich jetzt fragt, was ist Tiveo, dem verrät der Philipp das jetzt.
Hallo erstmal, danke.
Hallo Philipp,
Judith,
schön, dass
und
du da bist.
Hallo Nino, freut mich sehr, danke für die Einladung. Tiveo, in der Nutshell vielleicht, kann ich es mal probieren. Genau, Tiveo ist eine sehr junge, dynamische Sportmarke mit Sitz in Ansbach. Tatsächlich gegründet aus der Studenten-WG von Chris und Amelie in Nürnberg. Sehr spannende Gründergeschichte. Kernprodukt ist die Leggings mit Scrunch. Kommen wir, glaube ich, auch noch darauf zu sprechen.
Ja. Scrunch ist interessant.
Ist es. Verankert in der jungen, weiblichen Zielgruppe vor allem. Sehr stark Influencer getrieben. Und an einem sehr, sehr spannenden Punkt der Firmenentwicklung, würde ich behaupten.
Nämlich?
Schneller Wandel, schnelles Wachstum, gepaart mit Macherqualitäten, Naivität, aber visionärem Denken und sehr bodenständigen, guten Menschen. Und das macht Spaß.
Okay, sehr viele Buzzwords. Jetzt fangen wir mal an. Okay. Drehen wir das mal. Fangen wir an, das aufzudröseln. Du hast angeteasert den Scrunch. Das muss man erstmal verstehen, was der Scrunch ist, um Tiveo zu verstehen.
Philipp, erklär das mal jemandem, der noch nie was von Scrunch gehört hat.
Ja, die Frage ist, wer kennt hier den Scrunch? Einmal Hände hoch. Ja, so irgendwie unter 10%, genau. Also beim Scrunch, wir sprechen vom Booty Scrunch, ne? Wir sprechen von der Leggings. Booty Scrunch, es geht um den Po. Und der Booty Scrunch war eigentlich auch das, womit alles gestartet hat. Der wurde dann weiterentwickelt in den Covered Scrunch und wir haben jetzt die dritte Version, den Scalp Scrunch.
Okay, was?
So, ich komme jetzt zum Scrunch.
Du musst die verschiedenen Evolutionsstufen.
Genau. Die Evolution des Scrunch.
Der Scrunch an sich, Scrunch kommt aus dem Englischen, zusammendrücken. Mhm. Der Scrunch an sich ist die Funktion der Leggings. Also das heißt, dadurch, wie die Leggings gebaut ist und durch die Scrunch-Naht, die sich in der Gesäßfalte befindet, hast du einen Shaping-Effekt, du hast einen Kompressionseffekt und du hast auch einen Support-Effekt, das heißt einen Lifting-Effekt. Und all das zusammen mit einer Kontur, die Leggings gibt, wir sind komplett auf Seamless in unseren Produkten, sorgt das dafür, dass der Po optisch sehr gut dargestellt wird. Und ja, auch manche sagen, der Pfirsich-Popo kommt gut zur Geltung. Das ist das Produkt, genau.
Okay, und dann gibt es, okay, ist ja schon mal viel, also es tut viel für die Frauen und dann hast du gesagt, ihr habt das weiterentwickelt, den Scrunch und was hattest du gesagt, ich bekomme es nicht.
Genau, also wir haben mittlerweile 3 Versionen vom Scrunch und die letzte Version ist der Scalp Scrunch, der nochmal verstärkt ist, der von außen eigentlich kaum sichtbar ist und also ihr müsst euch so vorstellen, es sind mittlerweile über 100 Scrunch-Versionen entwickelt worden, die es nicht mal als Sample nach Deutschland geschafft haben. Das heißt, es ist gerade in der Anfangsphase der Firma, haben Amelie und Enrico sehr, sehr viel Arbeit in die Produktentwicklung reingesteckt, dass wir so ein stabiles und funktionierendes Produkt haben, wie es heute am Markt ist. Genau.
Und habt ihr euch das patentieren lassen? Oder ist das?
Also wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema Wort- und Bildmarken in unserer Welt und beschäftigen uns auch mit Patenten. Genau, sind wir aber gerade an dem Punkt, wo wir nicht wirklich im Detail drüber sprechen können. Aber es ist ein Riesenthema, ja.
Und Philipp, ich meine, Scrunch ist jetzt nur eine Nische wahrscheinlich. Ja? Ihr macht ja Millionen Umsätze, ihr seid sehr erfolgreich. Und unser Thema ist ja heute Temu Shein, wo quasi ganz Deutschland, die ganze Welt, ja, der Nikolas hat erzählt, die ganze Schweiz drüber redet. Aber ihr seid ja ein positives Beispiel, dass es auch anders geht, ja, dass es lokal geht. Erzähl uns doch mal, was euer Erfolgsgeheimnis ist. Was ist die Erfolgsformel von Tiveo?
Ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Also Amelie.
Zeit.
Ja, genau. Amelie war selbst Influencerin und hat selber auch genau aus dem Segment Produkte getragen. Unter anderem Gymshark, Aber am Ende hat ihr halt dann doch irgendwie was gefehlt. Und deswegen ist sie dann zum Entschluss gekommen, eine eigene Brand zu gründen. So, sie war selber Influencerin, hat aus ihrem Influencer-Netzwerk Influencerinnen zu Teveo geholt, wo sie das Gefühl hatte, die passen gut zur Vision, die passen gut zur Kultur. Und dadurch ist die Marke sehr organisch, aber auch sehr schnell gewachsen. Das heißt, Influencer-Marketing ist ein Bestandteil des Erfolgsrezepts. Das zweite würde ich sagen, gut funktionierendes Produkt. Und das dritte ist, was ich auch schon angesprochen habe, eine sehr ausgeprägte Macherqualität und harte Arbeit in den ersten Jahren.
Wie schnell seid ihr denn von diesem Core-Produkt, also dieser Leggings mit Scrunch, weitergegangen auf ein Vollsortiment? Und ihr habt jetzt mittlerweile auch Menswear.
Richtig, genau.
Also männliche Sportswear.
Ja, Menswear.
Menswear.
Also von Anfang an war neben der Leggings und der Short schon immer der Sportsbra in verschiedenen Varianten mit dabei. Also das heißt, wir hatten immer Head-to-Toe, das komplette Outfit. Und über die Kollektionsdrops, und da haben wir einige mit einer sehr hohen Frequenz und Häufigkeit, haben wir dann neue Produkte beigemischt, wie Oversized Hoodies und Shirts, Zipjacken, Longsleeves, so bis hin zu dann auch Jogger, also Sweat, Accessories. Aber wir sind schon noch sehr nah an unserem Markenkern und an diesem, wir finden ja sehr stark in der Gym- und in der Fitnesswelt statt. Und da werden wir uns auch erstmal nicht zu weit von weg bewegen. Mhm. Gibt's auch zu viele Negativbeispiele aus der Industrie, in meinen Augen, die das zu schnell gemacht haben und dann auch die eigene Marke zu schnell verwässert haben.
Was mich nochmal interessieren würde, Philipp, ich meine, Influencer-Marketing ist ja eine Sache, ja, und das ist ja auch so ein bisschen der Holy Grail, du warst bei Adidas oder bei anderen großen Marken. Natürlich geht's immer um Umsatz am Ende, aber es geht auch um Engagement. Ja? Es geht um App-Downloads, es geht um In-App-Engagement, es geht, wenn du eine Runtastic-App zum Beispiel hast, dann geht's darum, wie du da engagest und wie du läufst. Aber wie übersetzt du denn diesen Hype, diesen Buzz, den du auf der Influencer-Seite in TikTok, Instagram und Co. erzeugst, die dir ja gar nicht gehören als Plattform, ja? Wie konvertierst du das dann in Umsatz und irgendwas, was du messen kannst und was dich als Marke natürlich dann auch größer werden lässt?
Genau, also ich meine, es startet mit der Auswahl der richtigen Influencer. Influencerinnen bei uns hauptsächlich aktuell noch. Genau.
Wie sehen die aus? Was ist ein Kriterium? Ich glaube, ihr nennt die auch Ambassador, oder?
Genau, auch Athletinnen, richtig.
Okay, was sind so Kriterien? Was muss man mitbringen, um Teveo?
Also Cultural Fit. Sie müssen wirklich zu uns passen, zu unserer Marke, zu unserer Vision, zu den Vibes, die wir auch haben im Office. Reichweite
ist. Was zeichnet das aus? Und was sind die Vibes bei euch im Office, wenn man sich das mal
gewöhnt? Sehr jung.
Ja.
Sehr jung, sehr, sehr weiblich. Also Gen Z.
Ja.
Und genau, aber mittlerweile eben auch ein paar alte Hasen. Ich zähle mich zu den alten Hasen, die jetzt mit reingemischt wurden. Genau, also wir sind sehr, sehr agil in dem, was wir tun. Mhm. Und wir haben auch großen Respekt davor, zu schnell irgendwie zu langsam zu werden, weil es ist einfach noch viel zu tun. Ich komme auf die Frage zurück, also monetarisieren.
Ich lasse ihn halt vom Haken, ja. Also, ja, wir wollen es wissen.
Monetarisieren, also was sich einfach als Best Practice gezeigt hat, und das haben wir nicht erfunden, sind einfach Influencer-Codes. So, das heißt meistens der Name in Kombination mit dem Prozentsatz. Mhm. Das ist bei uns standardmäßig 10%. Das ist Teil des Geschäftsmodells von Tag 1. Das heißt, uns gab es schon immer zu minus 10%. Amelie 10, Lena 10, genau, und dadurch kannst du es halt sehr gut messen. Ja.
Es gibt eine Highscore-Liste dann, welcher Influencer am besten funktioniert.
Das Influencer-Reporting ist ein großes Thema, an dem wir gerade arbeiten, ja.
Sehr gut. Okay, und gibt es noch weitere? Also ich meine, wenn du mal nach Asien rüber zoomst, Social Commerce, Video Commerce, all diese Themen, die vielleicht gar nicht mehr so sehr auf Third-Party-Plattformen laufen, sondern die auch immer mehr vielleicht auf der eigenen Webseite passieren, ja, in der eigenen App. Denkt ihr auch an sowas?
Absolut, ja. Ich meine, wir haben vor nicht mal 4 Wochen die eigene App auf den Markt gebracht. Für uns halt eine sehr logische Konsequenz, weil wir irgendwie über 90% Mobile-Traffic sowieso schon hatten und du in der App einfach noch viel mehr Möglichkeiten hast. Was uns halt noch fehlt, ist ein ordentliches Loyalty-Scheme, was auch relevant ist, was auch wirklich Mehrwerte für die Community schafft oder die einzelne Konsumentin. Genau, wir sind da gerade mit Partnern im Gespräch. Das ist auf dem Plan für nächstes Jahr. Mhm. Ich glaube, TikTok wird sehr, sehr spannend, wenn TikTok Shopping live geht. Ich glaube, irgendwie April oder so ist jetzt angedacht, nächsten Jahres. das müsste schon mit Teufel zugehen, wenn das bei uns nicht funktioniert.
Ja, zumindest die Tests, die in UK sind vielversprechend. In Amerika läuft es ja schon ganz gut.
Ja, unfassbare Zahlen. Also.
Die sind ja auch sehr schnell getaktet, die TikTok-Trends. Wie schnell seid ihr denn mit Drops? Wie viele habt ihr da pro Jahr? Wie schnell erneuert ihr das neue Inhalt?
Also wir haben, oder Amelie hat eigentlich seit 2020, also ich glaube die ersten Drops waren Februar, April und Mai 2020 und dann im Mai 2020 hat unsere erste Athletin, Influencerin Anna von Klinski angefangen und seit September 2020 haben wir jeden Monat mehrfach gedroppt, entweder neue Kollektionen, Restocks oder neue Farben. Im Jahr 2023 hatten wir 26 Events. Und ein Event definiere ich als Restock, neue Kollektion oder neue Farbe oder Sale. Sale haben wir aber maximal zweimal im Jahr. Und in 2024 werden wir 24 Events haben, zwei davon Sale. Und dann kannst du dir ungefähr ausdenken, in welcher Frequenz wir auch contentmäßig unterwegs sind, produktmäßig. Ich meine, das ist auch Produktentwicklung, die in der Frequenz stattfindet. Und wir kennen alle die traditionellen Zyklen der Sportartikelindustrie. Das sind dann doch eher, also ich kenne es von Adidas, das sind 18 Monate. Bei uns sind es zum Teil 18 Stunden.
Okay, mit AI, oder?
Nee, einfach durch den Nachtschicht und direkter Draht zur Factory.
Okay, wo produziert ihr?
In der Türkei.
Okay, also auch schon relativ nah dran.
Genau, also absolut, ja. Türkei bringt da viele Vorteile mit sich.
Wenn wir vielleicht mal auf das Thema von heute zurückkommen, ja, Temu, Shein, vor allem vielleicht mal Shein als Benchmark will ich jetzt nicht sagen, aber als Hauptwettbewerber. Oder ist es überhaupt ein Hauptwettbewerber? Vielleicht mal erste Frage.
Also ich habe nochmal reingeguckt, nachdem Unit auch mich darauf hingewiesen hat. Ich glaube, dass die Zielgruppe, die sich eine Leggings für 8,75 € und den Sportsbra für 4,29 € dazu kauft, dass das nicht unsere Zielgruppe ist. Die reine Größe und die Dynamik, mit der die beiden Player in den Markt kommen, klar, ne, die wirst du spüren, die werden viele andere spüren. Dadurch, dass wir eine sehr intakte und loyale Community haben, die auch weiter wächst, habe ich jetzt auch davor direkt keine Angst und wir spüren da auch noch keinen Impact. Aber klar, ne, wir können jetzt nicht von uns behaupten, dass alle Kunden und Kundinnen, die bei uns kaufen, so loyal sind, dass sie nicht vielleicht auch dahin mal ausweichen. Vom Produktansatz, von der Qualität, von der Community und vom Storytelling und vom Hype mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, weil die Plattformen sind für mich sehr unemotional. Ich glaube, sie können nicht das transportieren, was eine gute Marke transportieren kann. Und ich habe das bei Adidas über viele Jahre miterlebt. Na, Amazon kam, Riesendiskussion. So, wenn ich heute, das habe ich dann auch gestern nochmal gemacht, auf Amazon Adidas eingebe, dann sind das halt Basic-Produkte ohne Storytelling. Und genau, deswegen mache ich mir da keine allzu großen Sorgen.
Das heißt, wenn ich mal so Parallelen ziehe zu dem anderen Slot, den wir heute hatten mit Fjällräven, der Alex hat ja auch viel über Marke gesprochen. Teil eurer Marke ist die Story, die ich mitkaufe, ja, den Influencer, den ihr vielleicht gut findet, die Lea oder die Amelie, was schwierig wird für Shein und Co. das zu imitieren, ja, weil sie wahrscheinlich weniger Bindung aufbauen können, oder? Kann man das so sagen?
Ja, es ist nicht ihr Kerngeschäftsmodell. Ne? Genau, deswegen grundsätzlich schwer zu imitieren, glaube ich, was Amelie mit ihrem Team rund um die Influencer aufgebaut hat, weil das einfach sehr organisch gewachsen ist, auch sehr stark durch ihre Person getrieben ist. Und sowas kannst du nicht einfach kopieren, ne? Da stecken sehr viele Nuancen drin.
Wie wichtig ist es denn, wenn du sagst, die sind so unemotional, Shein und Temu? Emotionalität entsteht ja natürlich auch so durch den physischen Kontakt. Gibt es bei euch eine Überlegung, wie sind Stores oder Shop-in-Shops eine Option, also das Ganze auch in die physische Welt zu übertragen?
Davon träumen wir. Das wäre natürlich das Größte. Realität ist aber, dass wir mit unserem reinen D2C-Online-Modell, was es ja gerade ist, bis auf Fibo, wo wir natürlich auch verkaufen, was für uns eigentlich so das Major-Offline-Event ist jedes Jahr. Aber wir sind schon noch...
Die Fitnessmesse. Ne?
Genau, die Fibo in Köln. Wir sind sehr stark gerade auch damit beschäftigt und wollen auch den Fokus nicht verlieren. Trotzdem wirst du uns in 2025 schon deutlich häufiger und an mehreren Stellen auch offline finden, weil es natürlich für uns wichtig ist, A, die Community offline zusammenzubringen und B, die Marke dahingehend auch erlebbar zu machen, und auch im echten Leben zu zelebrieren. Also ich finde, es gibt da auch gerade sehr spannende Bewegungen in den großen Städten. Firmen oder Startups, die sich darauf konzentriert haben, Offline-Events, also es ist, glaube ich, so ein bisschen aus den Running-Clubs entstanden, die ja so die letzten 5 Jahre so jede große Brand aus dem Boden gestampft hat. Genau, und das ist halt ein Ansatz, wo wir sagen, okay, Community first, in den Städten macht eh Sinn und dann eine Experience außenrum bauen. Das ist schon eher etwas, was wir uns konkret vorstellen können.
Aber ihr dockt euch dann an einen bereits bestehenden physischen Ort.
Werden wir es sicher auch machen, weil du nicht immer alles selber organisieren kannst, vor allem nicht als kleine Firma. Aber das sehen wir schon als Verlängerung von unserem Community Management, was wir natürlich auch selber kuratieren und auch gestalten wollen. Ja.
Und dann so eine Öffnung hin zum klassischen Wholesale, also dass man euch, weiß ich nicht, bei Bräuninger KDW findet mit einer kleinen Corner.
Aktuell nicht, weil wir einfach auch nicht den Fokus verlieren wollen. Ich kenne den Wholesale sehr gut, ich bin großer Fan vom Wholesale. Ich habe jahrelang europäische Wholesaler betreut in dieser Branche, war dann selber 2 Jahre bei einem Wholesaler, also ich kenne wirklich beide Perspektiven sehr gut. Deswegen kenne ich die Möglichkeiten, ich weiß aber auch, wie strategisch wichtig diese Entscheidung ist und sie muss halt gut vorbereitet sein, weil Wholesale ist nicht gleich Wholesale. Und das ist ein Thema, das musst du auch staffen, das heißt, du brauchst die passenden Leute dazu, du brauchst einen langfristigen Ansatz, weil du gehst nicht rein und dann wieder raus, wenn es nicht funktioniert. Und das ist bei unserer aktuellen Größe und der Dynamik jetzt nicht die Prio, weil wir einfach auch in dem reinen D2C-Modell noch sehr viele Low-Hanging-Fruits haben und die müssen wir jetzt erstmal auch für uns verarbeiten und unsere Hausaufgaben machen und da ein stabiles D2C-Gerüst bauen. Und dann ist das natürlich nach vorne hin grundsätzlich eine spannende Frage.
Okay, letzte Frage. Seid ihr das neue Gymshark Made in Arnsbach?
Die kurze Antwort ist ja.
Sehr gut.
Ich glaube, Gymshark hat eine unfassbare Reise hingelegt. Sind uns auf der Zeitachse ja auch ein paar Jahre voraus. Es gibt schon Parallelen. Also der Community-Ansatz ist, glaube ich, so die Parallele, die du am meisten ziehen kannst. Wobei ich glaube, dass Gymshark auch von Anfang an ein bisschen maskuliner unterwegs war. Wir sind ja wirklich rein weiblich gestartet, wie du schon gesagt hast. Und sind es auch heute zum Großteil noch. Von daher ist der Vergleich natürlich für uns, ja, also es ehrt uns, aber wir gucken sehr stark auf uns und unterscheiden uns aber auch in vielen Dingen sehr stark und machen die Dinge so, wie wir das für richtig halten.
Sehr gut. Super spannend. Wieder was gelernt. Philipp, letzte Frage. Was ist denn dein Key Takeaway des heutigen Tages? Du hast ja auch alle Sessions irgendwie mit begleitet, mit angehört. Was nimmst du morgen mit ins Büro?
Also tatsächlich von Alex, ob wir nicht auch was in unsere Boxen beilegen sollen. Also
Alex von Fjell Raven.
Genau, richtig. Wir sind sehr stark gerade an dieser Customer Journey dran, weil bei uns wirklich sehr viel schnell gewachsen ist und wir einfach in vielen Bereichen noch ein bisschen nachbessern müssen. Die Kundin hat uns viel verziehen die letzten Jahre. Also unsere Shipping Times waren auch häufiger mal im zweistelligen Bereich. Ja, kann man sich kaum vorstellen, aber wenn du halt eine Firma so schnell hochskalierst, dann bleibt das, glaube ich, nicht aus. Und jetzt mit unserer neuen Logistik, mit unserem neuen Autostore, können wir halt sehr, sehr schnell liefern und können uns jetzt auch noch mehr diesen ganzen Basics der Kommunikation widmen, dass das alles runder wird. Und da diese Kleinigkeiten, also eine persönliche Beilage in die Box mit einer passenden Widmung oder mit einer Message, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Das war Philipp Klaas, Chief Digital und Marketing Officer der D2C Sportbrand Tiveo und das war der TV-Podcast für diese Woche. Für alle, die noch mehr über Tiveo erfahren möchten, gibt es einen Link zum Textilwirtschaft-Artikel in den Shownotes. Mein Name ist Judith Kessler, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.